Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zum Pressegespräch zur Obleuterunde mit dem Ausschussvorsitzenden Wolfgang Drexler und den Obleuten der Fraktion. Wir würden vorschlagen, dass Sie direkt mit Ihren Fragen beginnen können. Dann Ihre Fragen bitte. Bestellen. Ja, dann Herr Friese.
Ich glaube, wenn ich stufe in dem letzten Zeug ein, in dem meinen Gast.
Er hat genau fast die gleichen Aussagen gemacht wie bei der Polizei. Da gab es kaum einen Widerspruch, muss man sagen. Nun kann man sagen, wer so drin war, der müsste eigentlich mehr wissen. Aber ich habe weder bei der Polizeivernehmung noch heute noch durch andere Zeuge, die wir vernommen haben, irgendwie rausbekommen können, dass er uns jetzt was verschweigt. Kann man vermuten, aber Hinweise habe ich jetzt sowohl bei der Polizeivernehmung wie heute nicht bekommen. Höchstens die Frau Tschäbe sagt am 8. Dezember was.
Dass er der Hauptdrahtzieher war. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Ich meine, ich glaube schon, dass der Wislicke seine Rolle geschönt hat. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt einer der wichtigen Akteure im Spiel war. Und ist.
Also vielleicht nur ein Satz noch. Es war ja immer auch die Frage, deswegen sind die auch geladen. Gab es irgendwie eine Verbindung über diese Kanäle zu Michel Kiesewetter? Und da müssen wir jetzt sagen, haben wir jetzt auch eine ganze Reihe von Zeugen da gehabt, die diese ja in den Raum gestellte Behauptung, da gibt es ja die Bergbahn und da verkehren Rechtsextremisten und deswegen habe die Frau Kiesewetter vielleicht da Kontakt gehabt. Also da gibt es jedenfalls keine Bestätigung für diese These, auch nach diesem Zeugen nicht.
Bei dem Zeugen ist aber nochmal von Interesse, wie dann wieder doch sehr Beschönigungen ausgesprochen werden. Das war dann die Spaßfraktion, das ist dann ein Hobby-Nazi, das sind dann die Scheitelfraktion. Also da wird dann auch etwas, was an Gedankengut einfach im radikalsten Bereich sich bewegt, verniedlicht. Und das ist einfach wieder erschreckend, sowas dann auch mitzubekommen und zu hören.
Oder was ist O-Ton?
Ja, ist O-Ton. Ja nur, aber ich soll es ja werten. Wir machen es ja hier in Bewertung.
Geht Frau Markeli?
Ja, genau, zu dieser Scheitel- und Spaßfraktion. Wie glaubwürdig ist es, dass diese beiden Fraktionen tatsächlich nichts miteinander zu tun haben oder wirklich getrennte Wege gegangen sind?
Also, da habe ich erhebliche Zweifel. Und es ist ja dann auch so in der Situation, dass ja Beate Zschäpe zumindest, die ja vorher bei der Spaßfraktion gewesen sein soll, ja dann bei der anderen Fraktion, wo sich ja Bönhard Mundlos auch aufgehalten haben, dabei sind. Das ist sicherlich ein offener Bereich gewesen. Und welche Treffen dann an Partys dann halt waren und wo man dann getrunken hat, da sind sicherlich die ein oder anderen der beiden Linien zusammengekommen. Das ist dann halt letztendlich ein Sumpf.
Die haben sich ja gegenseitig gebraucht. Die brauchten ja auch Leute, die auf den Versammlungen Masse bringen. Die haben ja Leute gebraucht, die dann auch ausschenken, die ehrenamtlich Dartautomaten aufstellen. Also da sieht man schon, dass praktisch sich beide Gruppen gebraucht haben und insgesamt vielleicht auch gegenseitig missbraucht haben. Keine Frage.
Der Herr Schimundag hat ja in der letzten Sitzung Auskunft gegeben. Er hat ja gesagt, so groß waren die Gruppen ja eigentlich nicht, aber sie waren gegenseitig gut vernetzt. Deswegen glaube ich schon, dass die Gruppen, der drin war in diesen Gruppen, dass die sich wechselseitig gekannt haben, dass sie sich gesehen haben. Ich glaube nicht, dass man das so ausschließen kann, den nicht, den ja, sondern die waren alle in den unterschiedlichen Gruppen tätig. Nur wir müssen es halt beweisen können, das sind nur Vermutungen.
Herr Bolle, Herr, ich würde die Unterscheidung jetzt auch nicht überbewerten. Hat er halt mal so gesagt.
Es geht ja darum, ob der eben einen Bären aufgebunden hat. Ja. Ja.
Möglich.
Solange wir jetzt, ich sage nochmal, solange wir keine konkrete Maßnahme, also noch keine konkrete Beweise haben, können wir nichts machen. Wir haben vielleicht bei dem letzten, der NPD-Vorsitzende war, den ein oder anderen Geschichte, die wir verfolgen können, weil es konkret war. Aber heute kann ich jetzt gerade nicht wissen, kann es nur vermuten, aber haben wir keine konkreten Hinweise.
Herr Selva-Kumara.
Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema ansprechen, was heute Vormittag thematisiert wurde. Das war diese OK-Spur. Die nehmen ja in diesen Ermittlungsakten zum Heilbronner Mord auch über einen gewissen Schinko und über andere Vernehmungen eine große Rolle ein. Und es gibt ja auch diese Kreuztreffer über Europol. Das sind eigentlich zwei Fragen. Wie sehr konnte sich der Ausschuss überhaupt darauf vorbereiten? Weil ich hatte heute früh den Eindruck, dass da überhaupt kein Wissen da ist über diese Kreuztreffer. Und wie bewertet der Ausschuss dann denn, dass die Polizei denen nicht weiter nachgegangen ist?
Ich muss mal sagen, der Zeuge Fink ist wegen diesen gesamten Dingen geladen gewesen. Ich habe das heute Morgen schon gesagt, auch zu den Kreuztreffern. Und er hat ja den ganzen Bericht gemacht und auf seinem Bericht auf Seite 108 haben wir ja konkrete Nachfragen gestellt, zum Beispiel zum osteuropäischen organisierten Kriminalität. Und da wurden halt 45 Treffer und 16 deutsche Telefonnummern herausgefiltert und die wurden zurückgestellt und sind bisher auch nicht untersucht worden. Er hat dann erklärt, warum sie nicht untersucht worden sind, aber die 16 sind nicht untersucht worden. Bei Ihnen waren es, glaube ich, auch welche. Nun kann man sagen, die müssen jetzt noch nachträglich untersucht werden. Ob sie heute noch wichtig sind, weiß ich nicht. Damals, würde ich sagen, waren sie schon eher wichtig, weil ja da hat man nicht gewusst, dass es Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt waren. Und insofern hat mich das heute überrascht, dass die zum Beispiel solche 16 Telefonnummern nicht untersucht haben. Also ich spreche jetzt von diesen Treffern, sonst müsste ich meine Unterlagen nochmal holen, die habe ich noch drin. Bei diesen 16 Treffern osteuropäische organisierte Kriminalität, das war BKA und es waren 45 Treffer, die sie rausgesucht haben und davon 16 waren deutsche Telefonnummern. So. Und die wurden zurückgestellt und wurden dann aber auch später nicht untersucht. Wer war das? Muss man da jemand aufsuchen und so weiter.
Das kam vom BKA.
Die waren vom BKA.
Also das ist nicht die Europol-Spur, das ist eine andere.
Nach meiner Meinung, ich müsste nochmal in meine Unterlage schauen. Wo ist denn der Freudenberg? Ist der? Das ist eine andere Spur, gell? Gibt es zwei. Das eine war die BKA und das andere ist die Europol-Spur. Ja. Und auch da sind Dinge nicht ganz nachgegangen worden. Auch da waren welche drunter.
Man muss ja zunächst mal festhalten, bei 560.000 Treffer, die ja da sind, das wurde ja heute auch von dem Zeugen Fink ja auch erwähnt, dass dort auf meine Nachfrage ja nicht allen Bereichen nachgegangen worden ist. Stichwort dann auch, wenn Pseudonyme auftauchen wie Mickey Mouse, hat er ja ganz klar und deutlich auch postuliert, dass er sagt, da ist man relativ schnell am Ende dann halt gewesen. Also die Sache, dass das systematisch und strukturell komplett durchgearbeitet ist, das kann man schlichtweg nicht sagen. Das ist so nicht, hat aber auch gesagt, man kommt in den Bereichen nicht entsprechend weiter. Ich denke, das sind bei Dinge, die man einfach nochmal in Ruhe dann auch anschauen muss, auch nochmal unter der fachlichen Kompetenz. Da maße ich mir jetzt auch als Obmann der Grünen Fraktion nicht das Fachwissen dazu an, dass ich da genau weiß, wie das auch funktioniert. Da müsste man sicherlich auch nochmals dann Richtung Handlungsempfehlungen, dann auch Richtung zweiter Untersuchungsausschuss da nochmals näher in diese Materie mit einsteigen, um dann auch gute Handlungsempfehlungen geben zu können.
Das ist auch die Meinung von den anderen Fraktionen.
Aber wir haben ja die Daten. Jetzt wird ja interessant, was sagt Frau Zschäpe nächste Woche? Und wir haben alle Daten, um daraufhin dann überprüfen zu können, ob ihre Aussagen, sagen wir mal, mit dem, was sie zu Heilbronn sagt, sich decken anhand der Informationen, die jetzt bei uns liegen.
Wobei, das ist ja viel interessanter. Wobei Treffer, das ist ja nochmal auch von Bedeutung, des Mundlos Böhnhardt wurden ja nicht gefunden. Also es ist ja keine entsprechende Spur dabei. Ob sich daraus dann was Neues ergibt, mag ich zu bezweifeln, aber das muss man mal sehen.
Wobei ich will jetzt mal darauf hinweisen, wir haben die Tatwaffen, wir haben die Polizistenwaffen, wir haben die Jogginghose. Und zum damaligen Zeit, wo man es nicht hatte, da ist es für mich nicht so ganz verständlich, warum man es nicht gemacht hat. Ob man es heute nochmal machen soll, man muss jetzt abwarten, was die Frau Zschäpe vielleicht sagt, aber ob man es heute nochmal machen soll, nachdem man die beiden Täter hat, höchstens wir gehen davon aus, dass aus dem osteuropäischen organisierten Kriminalität Helfer mitgeholfen waren. Wer die These vertritt, der muss dann sagen, okay, dann muss man die 16 Treffer nochmal untersuchen.
Also Stand heute stellt es sich ja so dar, dass das wahrscheinlich auch, höchstwahrscheinlich auch nur weitere Wege in die Sackgasse hinein gewesen wäre, wenn man beim Thema osteuropäische OK weitergemacht hätte. Insofern müssen wir uns das jetzt auch nochmal im Detail angucken. Ich kann es jetzt abschließend auch nicht bewerten, auch auf welche anderen Kriterien man möglicherweise dann gesagt hat, man verfolgt es nicht weiter. Wurde ja auch angesprochen, es gab verschiedene Zonen, in die man das eingeteilt hat. Wie weit waren die denn beispielsweise von der Theresienwiese weg? Gab es da überhaupt aus der speziellen Funkzelle raus Telefonbewegungen? Ja, nein, vielleicht hat man es deswegen ausgeschlossen, weil es nur im Umfeld war. Das müssen wir uns jetzt in Ruhe nochmal angucken. Also das kann ich jetzt noch nicht abschließend bewerten.
Nur wenn man das eine macht, muss man Europol machen. Also klar, dann.
Herr Feiger, dann Herr Kleber. Ich würde gerne nochmal auf den vergangenen Freitag zurückkommen. Die Aussage von Jerzy Montag, die wir hier noch nicht besprechen konnten in dieser Runde. Klar geworden in der Aussage von Jerzy Montag ist ja, dass bereits 2000, also deutlich vor dem Beginn oder bevor der Ku Klux Klan ein Beobachtungsfall war, nachrichtendienstliche Mittel, beispielsweise in Form von Thomas Richter, gegen den KKK eingesetzt worden sind. Das korrespondiert ja überhaupt nicht mit der Aussage, dass das noch ein Prüffall war, bei dem eigentlich nur der Erkenntnisgewinn aus offenen Quellen geschöpft wird. Wie bewerten Sie das zum einen? Die zweite Frage ist, bei einem Hash-Wert-Abgleich der NSU-CD, die ja 2014 in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und im BEV gefunden wurde, bei einem Hash-Wert-Abgleich der Dateien dort, gibt es Übereinstimmungen zu den Datenträgern und Rechnern aller fünf in München angeklagten Personen? Die meisten 269 dieser Hash-Werte sind mit dem übereinstimmend, was in der Friedrichstraße gefunden wurde. Wie bewerten Sie das? Das sind im Grunde genommen digitale Fingerabdrücke. Wenn Sie eine Datei speichern, bekommt die Nummer 4711. Wenn Sie die Datei nochmal verändern, neu abspeichern, bekommt sie 4712.
Also ich kann höchstens zunächst mal was sagen zu dem Torelli. Prüffall, nachrichtendienstliche Instrumente. Aus Sicht von Baden-Württemberg, so habe ich es jedenfalls verstanden, war der KKK noch ein Prüffall. Aus Sicht des Bundesamtes, das ja, sage ich mal, mehrere Blicke auf ganz Deutschland hat, könnte es sich vielleicht zu den Zeiten, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, ja, dargestellt haben, okay, da tut sich hier was, da tut sich dort was. Wir müssen aus Bundessicht gucken, ob wir da vielleicht schon eine Struktur haben.
Und deshalb wir sprechen wir der Aussage von Herrn Bannacher vom 17.06.
Nee, der hat ja nur aus der Sicht des Landesamtes gesprochen. Der guckt auf Baden-Württemberg.
Im Frühjahr 2001 habe es eine Erkenntnisanfrage des BEV gegeben, in der gefragt wurde, was habt ihr vorliegen? Und dann ist zum 1.08.2001 der KKK zum Beobachtungsfall.
Ja, Baden-Württemberg, stimmt, Baden-Württemberg.
Ein Bundesamt hat ja gesagt, Aussage von Bannacher 17.06.
Dann ist es in Baden-Württemberg ein Beobachtungsobjekt geworden. Das stimmt.
Das Bundesamt hat ihn zum Beobachtungsfall gemacht, hat Bannacher gesagt, nicht Baden-Württemberg.
Also ich würde sagen, es gibt sehr unterschiedliche Einschätzungsphasen. Das Landesamt Baden-Württemberg, der Verfassungsschutz hat es anders eingeschätzt wie das Bundesamt, eindeutig. Aber die Fragen, die wir eigentlich auch stellen wollten an den Herrn Montag, nämlich die Frage, was hat denn der Corelli in anderen Bundesländern für Erträgnisse, für Ergebnisse gebracht, die im KKK liegen, sei Sachsen, Thüringen, solche, hat er uns ja keine Auskunft geben können. Das wäre ja interessant zur Einschätzung des Einsatzes in Baden-Württemberg. Aber die unterschiedliche Einschätzung, die einen schicken ihren Top-V-Mann rein, die anderen sagen, eigentlich ist das gar nicht, nur vereinzelt, das passt nicht miteinander, das ist gar kein Zweifel, da gibt es einen extremen Unterschied und uns würde jetzt schon noch interessieren, wo war Corelli sonst noch und gab es da Beziehungen nach Baden-Württemberg und wurde er dann deswegen nach Baden-Württemberg geschickt? Da haben wir keine Auskunft bekommen.
Noch jemand zum Thema Jerzy Montag? Ansonsten.
Und
Hash-Wert-Abgleich?
Kann ich nichts sagen. Wenn man noch nichts sagen.
kann ich nichts sagen dazu. Da
sind wir nicht Spezialisten genug. Das ist für uns ein Punkt, dann bräuchte man einfach Zeit, sich da ein Bild zu machen. Ich habe das auch gelesen natürlich, aber mir ist es das nächste Buch mit 7 Siegeln.
Nehmen Sie sich die Zeit?
Ja, ich hoffe, dass man sich die Zeit nehmen kann. Gell? Es ist bekannt, dass der Untersuchungsausschuss dem Ende entgegen galoppiert. Gell?
Herr Feiter, ich habe das ja vorher gesagt. Also in den Bereichen, da denke ich, da haben wir noch tatsächlich Nachholbedarf, ja, um in dieser Technik, in dieser IT-Bereiche dann auch nochmals weiter sachkundig zu machen. Im Vordergrund stand halt jetzt bei uns jeweils die Zeugenvernehmung in einem kurzen Staccato hintereinander. Und ich glaube, da ist noch einiges an Handlungen, Empfehlungen auszusprechen. Und da sollten wir den Schwerpunkt auch nochmals mit drauflegen, um auch diese Dinge dann nochmals aufklären zu können. Aber da braucht man wirklich auch nochmal einen Sachverstand dazu. Das denke ich, das kann der einfache Parlamentarier dann nicht sofort dann halt einfach auch abschätzen, was dann einfach dort vonstatten geht. Noch eine Sache zu Jerzy Montag. Ich fand es schon nochmal auch interessant, dass wir hier eine Komponente ja auch hatten, dass hier das Bundesamt eine so große Bedeutung auch hier der baden-württembergischen KKK-Gruppierung zugemessen hat, dass man jemanden reinbringt. Aber auf der anderen Seite hat man eigentlich gesagt, das war eigentlich eher ein Trinkgelage, man hat gar nichts anderes gemacht. Auch das ist einfach mal interessant festzuhalten, dass hier ganz unterschiedliche Auffassungen dann vorgelegen haben und auch, dass es dann letztendlich ein wertvoller Einsatz dann halt auch war, obwohl man dann auch nochmals zusätzliche Personen auch angesprochen hat und zusätzliche Personen geworben hat, des V-Mannes. Ich finde, das ist eine politische Bewertung, die wir dann auch später auch nochmals zu treffen haben.
Also wenn das stimmt mit dem Trinkgelage, ist es nicht ersichtlich, warum das Bundesamt den Corelli da reingeschickt hat. Deswegen wollten wir ja wissen, gab es da noch andere Informationen? Weil, also wenn das eine Trinkerszene, 8 Leute sind, 5, ja. Die sich auch noch spalten und dann schicken die ihren Topmann rein, was ja niemand bestritten hat, dann frage ich mich nach wie vor, warum haben sie denn da eigentlich reingeschickt? Gab es da sonstige Informationen noch? Und es gibt ja auch 2 unterschiedliche Aussagen. Die eine haben beim KKK reingeschickt, die andere haben ihn behauptet, er sei der Top-Adresse bei rechtsradikaler Musik. Ist ja auch noch gefallen.
Also ich muss sagen, ich kann die Widersprüche jetzt so nicht wahrnehmen. Denn er hat Kontakt gehabt in die Richtung KKK, deswegen hat man ihn dort eingesetzt, weil er diese Person kennengelernt hat. Und das ist ja offensichtlich, oder es war ja eine seiner Hauptthemen, dass er sich mit dem Thema rechtsextremistische Musikszene beschäftigt hat. Und jetzt in der Ex-Post-Perspektive zu sagen, warum haben die denn ihren Topmann in so eine Gurkentruppe reingeschickt, das ist im Nachhinein ja leicht zu sagen, nur es galt ja genau das, darum, das herauszufinden. Handelt es sich da um eine möglicherweise ganz gefährliche Gruppierung aus der Erfahrung Brandenburg heraus, wo es beinahe zu einem Mord gekommen ist? Oder ist es eben eine weniger gefährliche Gruppierung? Und das hat das BfV versucht herauszufinden. Deswegen kann ich da aus der Ex-Ante-Sicht jetzt keinen Widerspruch feststellen. Was Ihre Frage, Herr Feiter, nochmal betrifft mit der Frage, die Dateien NSU, der NSDAP. Ich glaube, das ist eine spannende Frage, die jetzt aber auch nicht im Schwerpunkt unserer Arbeit liegt. Es war das Bundesamt für Verfassungsschutz, das waren andere Landesämter, wo diese CD rumgelegen ist. Also da sehe ich jetzt auch in erster Linie eigentlich den Bundestagsuntersuchungsausschuss gefordert, herauszufinden, warum das BKA im BfV eine CD findet, die nicht ausgewertet worden ist und welche Gemeinsamkeiten die in Dateien jetzt haben. Ich kann es ehrlich gesagt auch wirklich nicht beurteilen. Was waren das für Dateien? Waren das Bilddateien, die wild hin und her geschickt worden sind? Oder um was für Dateien handelt es sich? Ich kann es von hier aus nicht beurteilen, sehe es aber jetzt auch offen gestanden auch nicht im Schwerpunkt der Arbeit hier. Zum Bericht Jerzy Montag möchte ich gerne noch anmerken, ich hätte es auch lieber gesehen, wenn er über mehr Details hätte berichten dürfen. Man muss aber nur auch noch mal die Entstehungsgeschichte des Berichts sich anschauen. Der Innenausschuss hat sich mit der Thematik beschäftigt, nachdem klar war, der Corelli ist tot unter angeblich mysteriösen Umständen und dann wurde diese CD aufgefunden in den Asservaten des BfV. Der Innenausschuss hatte nicht die Möglichkeit, die Akten alle anzufordern und einen Untersuchungsausschuss im Bund gab es nicht. Dann hat man sozusagen den Ersatzweg gewählt über das parlamentarische Kontrollgremium, wohl wissend, dass man dann auf Schwierigkeiten in der Geheimhaltung stößt. Aber es war damals auch allen Beteiligten, von der CDU bis zu den Grünen, klar, dass man wegen dem Einzelfall jetzt nicht einen Untersuchungsausschuss einrichten möchte. Insofern ist die Lage jetzt im Bund dann schon eine andere gewesen. Und vielleicht noch zum Vorschlag des Vorsitzenden, dass dann der nächste Untersuchungsausschuss möglicherweise dann den Herrn Montag beauftragt, ein solches Gutachten auch fürs Land anzustellen. Ich halte den Vorschlag jetzt nicht für besonders zielführend, weil wir können uns die Akten ja selber anschauen. Also ich brauche doch das nicht durch die Brille eines Münchner Rechtsanwalts anzugucken, was ich mir an Dateien anschauen kann. Ich habe die Möglichkeit, alle Akten, und das hat er ja auch, ist ja auch dargestellt worden, wie an diese Akten heranzukommen ist. Alle Akten, die Herr Montag hatte, können wir als Untersuchungsausschuss oder kann dann der nächste Untersuchungsausschuss dazu anfordern und es selbst bewerten und muss sich da nicht auf die subjektive Sicht eines Dritten verlassen.
Also wie das läuft, muss man nicht erklären. Ich wollte bloß den Unsinn, dass er nicht aussagen durfte, deutlich machen, dass wir das entweder mit ihm wieder machen müssen oder dass wir alle Akten, die er bekommen hat, dann aber auch von allen Landesverfassungsschutzämtern, da wird dann die Frage sein, ob wir die dann kriegen. Da wünsche ich dann dem neuen Ausschuss viel Freude, dass wir die alle anfordern und dann dieses Geschäft selber machen. Das kann man natürlich machen.
Dann Herr Kleber, bitte.
Wenn wir gerade schon dabei sind, ich hatte heute Morgen ja schon nachgefragt, haben Sie alle Aktenunterlagen, die Sie für die Befragung brauchten? Ich habe Sie so verstanden, dass Sie alles bekommen haben rechtzeitig. Hatten Sie denn bei den Kreuztreffern, waren alle notwendigen Unterlagen auch vom Europol zu diesen Kreuztreffern, um sich wirklich darüber eine Meinung zu bilden?
Wir haben einen Bericht von dem Herrn Fink, der alles untersucht hat, mitsamt allen Unterlagen, was an Treffern gemacht, die er ausgewertet hat.
Sind die hatten Unterlagen von Europol da dabei?
Die Europol-Unterlagen sind da nicht dabei.
Hätten Sie sie für Ihre Arbeit gebraucht?
Danach gleich, ob wir sie heute noch brauchen. Das habe ich vorher gesagt, das muss der Ausschuss entscheiden. Denn wir wissen ja, wer die Tatwaffen hatte und wer...
Aber es geht ja darum, die Ermittlungsarbeit unter dem damaligen Blickwinkel auch nochmal zu bewerten und zu klären, ist wirklich ordentlich und in die Tiefe ermittelt worden.
Also, dann müssten wir Folgendes machen, dann müssten wir alle 500 und etwas 1.500.000 Dinger sortieren. Genauso wie die Polizei das gemacht hat, dann müssen sie das alles überprüfen, nicht nur die 14 und die 16. Und dann müssten wir da den extra Auftrag erteilen. Der Ausschuss selber kann das sicherlich nicht machen.
Es geht ja um vorhandene Akten. Europol, das Material müsste ja irgendwo schon vorhanden sein.
Nö. Wir können sowas nur über BKA anfordern zum Beispiel und dann die 16 Treffer feststellen und dann nachfragen, wer war das? Wer hat es gemacht? Was für Leute sind es? Das kann der Ausschuss, wir sind nicht Ermittlungsding. Das muss man dann über jemanden machen lassen, ja, wenn man das braucht.
Das ist ja, glaube ich, eine Spurenakte, die müsste so einsichtig
sein. Die gibt es
beim LKA, die können wir einsehen. Aber ich kann jetzt auch nicht wirklich, da bin ich auch im Verständnis, bei 5.000 Spuren, die es in dem... Bei 5.000 Spuren, die Soko-Parkplatz bearbeitet hat, 5.000 Einzelbewertungen machen, ob die Abwägungsentscheidung ist jetzt an dem Punkt für den Moment Schluss oder mache ich noch weiter oder stelle ich das zurück oder mache ich endgültig einen Haken dran, das in 5.000 Fällen im Einzelfall nachzuvollziehen. Also wenn es jetzt eine Spur wäre, wo wir sagen könnten, also da spricht jetzt schon irgendwie was dafür, dass uns das irgendwie zu Mundlos und Böhnhardt geführt hätte. Da hätten wir es uns aber ganz genau angeguckt. Aber in dem Moment jetzt, muss ich sagen, sehe ich auch nicht den Bedarf, das jetzt dann noch bis in die Tiefe nochmal auszuleuchten.
Ich gebe Ihnen recht, dass die Kreuztreffer natürlich nochmal was anderes sind als die 560 in der Gänze. 560.000, richtig, da fällt dann schon mal eine wichtige Zahl noch dahinter. Aber da, wie der Vorsitzende ja auch nochmals gesagt hat, unsere klassische Aufgabe ist ja nicht das jetzt quasi wie in der polizeilichen Ermittlung, das nochmals komplett dann halt abzuklären. Aber wenn wir die Informationen gehabt hätten, jetzt in diesem Bereich, was ja zunächst mal ist ja der Bericht des Herrn Fink ja gegeben. Der berichtet uns, dass das und das gemacht ist. Hat aber ja auch ganz offen gesagt, alles haben wir nicht abgecheckt. Das hat er ja klipp und klar gesagt. Es gab Dinge, wo wir nicht weitergekommen sind, wo es kein Anfangsverdacht gegeben hat, wo man aus seiner Sicht gesagt hat, ich gehe jetzt diesen Dingen nicht mehr weiter nach. Wenn wir hier tatsächlich jetzt in einer Gründlichkeit nochmals weiter nachgehen würden, wäre allein dieser Punkt so füllend, dass wir da sicherlich, also allein von der Kapazität unserer Mitarbeiter und anderen, in einem sehr, sehr tiefen Bereich drin sind. Aber ich darf wieder mal wiederholen, wir müssen in den Bereichen, was IT und die gesamten Auswertungen, Funkzellen und anderes auch ansteht, auch der Herr Jacobi hat ja auch Dinge gesagt, wo er gesagt hat, es ist merkwürdig, dass beim einen oder anderen hier von verschiedenen Anbietern hier Informationen zugelaufen sind. Er kann sich es nicht ganz erklären, aber ich kann das dann auch jetzt nicht komplett nachvollziehen in diesen ganzen Bereichen. Da muss man nochmals tiefer reingehen und da ist wirklich nur diese Zeit von einer Woche, die uns nochmals zur Verfügung steht, jetzt nicht mehr ausreichend. Handlungsempfehlung bitte für den nächsten Untersuchungsausschuss dann auch für den Bereich.
Wenn ich da kurz anknüpfen darf. Ist denn aus Ihrer Sicht, das würde ich gerne von allen noch gerne kurz hören, der Komplex Kieselwetter in diesem Ausschuss so umfassend behandelt, dass der nächste Ausschuss nicht mehr darauf eingehen könnte? Oder doch?
Ich sehe es nicht, dass er komplett abgeschlossen dann halt ist, weil sonst würde ich mich ja auch jetzt widersprechen in den Bereichen. Das gibt es Verknüpfungspunkte, die da natürlich dann auch wieder eine Rückkopplung dann halt auch nachlassen, wo sich die ein oder andere Nachfrage ergibt, da bin ich überzeugt. Und gerade wenn jetzt sogar die Äußerung noch von der Frau Zschäpe und der Herr Wohleben möchte jetzt ja auch noch Angaben machen, ja, wurde heute in den Medien bekannt gegeben, also wir können uns ja das in dem Moment jetzt nicht verbauen, aber das ist Aufgabe des neuen Parlamentes, muss man klipp und klar einfach sagen, wir können da einfach nur sagen, was wir empfehlen. Ja? Meine Empfehlung ist, auch diesen Bereich nochmals aufzurufen.
Ja, vor dem Hintergrund, dass die Frau Zschäpe nächste Woche etwas sagt, eine solche Aussage zu treffen, dass der Komplex Kiesewetter abgeschlossen ist, wäre verrückt, wäre absolut verrückt. Denn es kann ja jetzt, muss jemand die Motivation anschauen. Was wird sie jetzt sagen? Wird sie aus Narzissmus offenlegen, warum und wieso sie die Opfer ausgewählt haben? Oder wird sie eine Strategie der Vernebelung und Verschleierung? Und das wird ganz unterschiedliche Ansätze hervorrufen, denen wir nachzugehen haben. Jedenfalls, wenn wir unseren Untersuchungsauftrag ernst nehmen, der speziell diesen Mordfall zum Thema hat.
Also wir haben ja vor einem Jahr etwa gestartet mit einer ganzen Reihe von offenen Fragen und Mutmaßungen, die wir zum Teil abgearbeitet haben. Eine Frage war zum Beispiel, die wir heute geklärt haben, was war denn mit dieser Service-Nummer von O2? Die haben wir jetzt beispielsweise nachvollziehen können, dass es sich dabei um SMS von Ihrem Kollegen und Freund gehandelt hat. Insofern können wir an den Punkt mal einen Haken machen. Vielleicht können wir das Thema auch noch weiter ausführen, indem wir jetzt uns dann nochmal genau die Zeitstempel angucken und fragen, wie die Zeitverschiebungen zustande gekommen sind. Ist jetzt für mich aber weniger spannend, sondern die Frage war ja, ist da möglicherweise sogar jemand angepeilt worden und ist der Standort von Frau Kiesewetter über solche SMS ermittelt worden? Das war also jedenfalls über diese Rufnummer offenkundig nicht der Fall. Insofern sind wir an dem Schritt weiter. Ich glaube, dieser Ausschuss hat viel getan, um mehr Licht ins Dunkel zu bringen, was den Mordfall Kiesewetter und den Mordversuch an Herrn Arnold angeht. Ob wir da jetzt schon am Ende sind, lassen Sie uns doch nochmal 2 Wochen ins Land gehen und auch mal die Aussage von Frau Zschäpe abwarten. Ich glaube, wir haben sehr viel getan. Ob man alles gemacht hat, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, aber warten wir nochmal die Aussage von Frau Zschäpe ab. Und dann fühle ich mich eher imstande, das zu beurteilen.
Herr Boll. Ich fürchte, dass man aber jetzt schon sagen kann, dass der Bericht, der dem Landtag vorgelegt werden will, wird wahrscheinlich in keinem der wesentlichen Komplexe zu einem wirklich abschließenden Ergebnis kommen kann.
Ja, wir haben einige Dinge noch unabhängig von der Frage Zschäpe zu klären. Wir haben den Herrn Kiefer, ist er, glaube ich. Den wir immer noch nicht haben. Das war ja derjenige, der überhaupt die Frage aufgeworfen hat mit dem Gespräch der 2 amerikanischen Soldaten. Da hat was stattgefunden. Den wollen wir ja vorführen lassen. Jetzt muss man sehen, wie krank er ist. Also das ist zum Beispiel jemand, wenn wir den nicht kriegen, ist der Teil natürlich nicht ausermittelt. Die Frage des Einsatzes, da haben wir zwar viel geklärt, aber nicht alles. Das ist zum Beispiel ein Teil, den wir nicht fertig haben. Wir haben andere Sachen geklärt. Wenn ja die Frau Kiesewetter erfahren, wann ihr Einsatz war, war es da möglich, zum Beispiel von dem Bönhardt und Mundlos da was zu erfahren, zumindest nicht aufgrund des Besuchs in Oberweißbach, auch nicht vorher, sondern dann muss es was anderes sein, aber das haben wir auch abgeschottet. Und insofern gibt es da sicherlich Dinge, mal unabhängig von der Frau Tschäbe, die wir möglicherweise nicht erledigen können, sage ich einfach. Frau Tschäbe ist dann nochmal eine extra Sache. Wir haben da noch ein, zwei Sitzungen, wenn ich es genau weiß. Und dann muss man überlegen, was man mit der Aussage Tschäbe macht und wie wir das bewerten. Aber das können wir ja jetzt noch nicht machen.
Herr Selber-Kumara noch mit einer Frage.
Ja, das war ja heute auch wieder Thema, diese Terrorwarnung am 20. April. Herr Prüfburg lacht, ich verstehe nicht unbedingt, dass das witzig ist. Das war ja eine öffentliche Terrorwarnung, also keine, die von Behörde zu Behörde ging, sondern eine öffentlich ausgesprochene Terrorwarnung von amerikanischen Behörden gegenüber amerikanischen Menschen hier in Deutschland. In dem Kontext wollte ich auch den Herrn Kiefer nochmal vorladen. Ist das auch nochmal überlegt, den Herrn Nübel vorzuladen? Ich habe gehört, da gab es irgendwelche Diskussionen.
Also wir haben heute im Ausschuss, das kann man hier sagen, Folgendes beschlossen, dass wir zuerst die Akten des GBA, die wir angefordert haben, nach einem Gespräch damals mit Herrn Nübel, auch die Akten, weitere Akten vom Innenministerium benötigen, um das, was an Terrorwarnung war, wir haben ja noch gar keinen Hinweis, ob das dann runtergezogen wurde, ist auf die Theresienwiese, dass wir diese Akten haben und dann erst können wir weitere Zeugen vernehmen. Das trifft nicht den Herrn Kiefer, aber das trifft möglicherweise auch den Herrn Nübel. Ohne die Akten zu haben, können wir mit dem Herrn Nübel nicht diskutieren als Zeuge oder als Sachverständiger Zeuge.
Das heißt, die SPD hat den Antrag zurückgezogen?
Welchen SPD-Antrag? Heute gab es keinen SPD-Antrag, sondern wir haben informiert von diesem Wunsch und wir sind dann zur Überzeugung gekommen, dass ohne Akten wir überhaupt einen Zeugen, das machen wir bei keinem Zeugen, keine Vernehmung durchführen können, denn zuerst müssen wir uns in den Akten informieren, um Fragen zu stellen und Fragen möglicherweise, die an uns gerichtet werden, auch zu beantworten.
Das heißt, es gab gar keinen SPD-Antrag?
Ja, es gab heute lediglich von der SPD einen Punkt, der angesprochen worden ist in nicht öffentlicher Sitzung zu dem Thema und dann hat der Ausschuss einstimmig das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, beschlossen. Wir warten auf die Akten, die sind unterwegs. Ja, ohne Akten glaube ich auch nicht, dass ein Ausschuss qualifiziert einen Zeugen vernehmen kann. Das wäre nun noch was völlig Neues und deswegen holen wir uns die Akten und dann können wir das durchführen. Und wenn der Ausschuss das nicht kann, bis zum Ding, dann würden wir das auch dem neuen Ausschuss als eine nicht erledigte Geschichte, vor allem dann, wenn der Herr Kiefer noch nicht da ist, übergeben, dass er das in dem neuen Ausschuss behandeln muss.
Ich möchte einfach noch ergänzen, das soll gerade auch ein Zeichen sein, dass man das jetzt durchaus nochmal ernst nimmt, dass wir uns die Akten anschauen, um dann einfach auch fundierte Fragen zu stellen. Die Konstellation, wenn jetzt der Herr Nübel noch innerhalb der nächsten 14 Tage kommen würde, ohne dass die Akten dann halt vorliegen, wäre es ja dann eine Doppelung, die sich dann vorzunehmen wäre, wenn nämlich ja dann die Akten vom GBA vorliegen und die werden wohl nicht in den nächsten 10 Tagen vorliegen. Sollte es noch möglich sein, das kommen in den nächsten Tagen, da sieht die Welt anders aus, aber das war letztendlich die Sache, um dann tatsächlich fundiert auch eine Zeugenbefragung auch durchführen zu können. Also es soll wirklich nicht der Eindruck entstehen, man möchte das wegräumen, sondern ganz im Gegenteil.
Also im Gegenteil. Ich meine, wenn wir jetzt den Herrn Nübel vernehmen würden, hätten die Akten nicht, müsste der neue Ausschuss mit Akten umgehen, ohne den Herrn Nübel als Zeugen zu haben. Insofern muss man das doch zusammenführen. Und das ist eine ganz logische Geschichte, die wir heute im Ausschuss diskutiert haben. Da wird nichts weggedruckt und gar nichts, sondern wir nehmen ernsthaft das auf, holen uns die Akten und dann wird der Herr Nübel sicherlich vom neuen Ausschuss, muss auch der neue Ausschuss beschließen, dann auch vernommen und wir werden sagen, das ist ein offener Bereich, den wir weitergeben.
Herr Goll, Sie wollen?
Nee.
Dann Herr Menzel noch.
Also wenn wir in diesem Kontext nochmal sind, dann nochmal zur Frage GBA, Frage der Zeuge, der abgegeben worden ist, der ja bekannt ist, dann sind es unbekannte Zeugen, also dann Lügen an den GBA. Wie werden Sie denn jetzt damit umgehen? Sind Sie von Maßnahmen des Generalbundesanwaltes in Bezug auf diese Zeugen informiert worden? Werden Sie das bis zum Abschluss Ihres Verfahrens
bekommen? Es gibt zwei Dinge. Das eine ist diese Frage dieser Handyaufnahme, die wir weitergegeben haben. Da wissen wir, dass das GBA wohl offensichtlich Zeugen vernimmt, wie wir gehört haben. Wir wissen noch nicht, was rausgekommen ist. Das zweite ist die uns über E-Mail mitgeteilte Mitteilung, dass Personen wohl erkannt worden sind am Tattag in Heilbronn. Die wollten wir verfolgen und wollten den Zeugen vorladen, aber der Zeuge hat offensichtlich eine E-Mail-Adresse benutzt, die wir nicht knacken können. Wir wissen nicht, wer es ist. Und insofern haben wir jetzt letztes Mal auch beschlossen, das dem Generalbundesanwalt zu geben, damit er vielleicht Ermittlungen auflädt, dass wir diesen Zeugen erhalten, der diese Aussage machen könnte. Also ich praktisch ein Zeuge, der uns gesagt hat, ich habe da was gesehen, aber der offensichtlich nicht vor dem Ausschuss auftreten will. Sonst hätte er ja eine E-Mail-Adresse genommen, dass wir ihn laden können.
Weitere Fragen sehe ich nicht.